Ich hatte eigentlich vor, diesen heute als Video zu sein, aber ich habe mich dann doch entschieden, persönlich heute Abend hier zu sein. Ich möchte nicht als dünn hier erscheinen. Es ist ein sehr großes Vorrecht, hier zu sein, und ich möchte Dr. John MacArthur hier danken und für seinen Dienst in der Gemeinde und den Dienst von Grace to You, der einen großen Einfluss auf mein Leben genommen hat. Und in vielerlei Hinsicht wurde ich geformt, wie ich predigen soll, durch das Hören von Grace to You, von den Predigten von John MacArthur. Und als junger Mann, der frisch vom Seminary kommt, habe ich sehr häufig seine Predigten gehört und habe dem Dienst von Grace to You Tag für Tag zugehört, wie das Wort Gottes von Dr. MacArthur geöffnet wird, ausgelegt wird, wie man Studien macht, Wortstudien macht, wie man das Wort Gottes anwendet, wie man die Gliederung des Textes macht, die Einleitung der Predigt und so weiter. Ich bin ein Kind von Grace to You, und ich bin sehr dankbar für den weltweiten Umfang von Grace to You und das Wachstum. Ich war auf der Suche nach einem Text, worüber ich heute Abend reden sollte, und ich schrieb der Leiterschaft von Grace to You eine E-Mail, über was ich predigen soll. Ich habe nur zwei Kugeln, die ich an dieser Konferenz abfeuern kann, aber welche Silberkugeln soll ich abfeuern, damit ihr, die ihr heute bei dieser Konferenz seid, damit euch am meisten geholfen wird. Und heute Nachmittag werde ich über Calvins Kritik gegenüber den charismatischen Calvinisten sprechen. Calvins Kritik. Was würde John Calvin sagen über die gegenwärtigen Tage, über gegenwärtige Calvinisten, die offen sind, die unvorsichtig sind und die charismatische Bewegung in einer gewissen Weise umarmen und sich ihr anschließen und dennoch calvinistisch sind. Diejenigen von uns, die reformiert sind, sind dankbar für das Wiederauflegen der reformierten Lehren der Schrift. Time Magazine hat vor einigen Tagen die 10 wichtigsten Ideen, 10 wichtigsten Ideen zusammengetragen, die die Welt verändern. Und es war schockierend, dass die neuen Calvinisten darunter waren. Dr. MacArthur sagte, wenn du heute hier nicht reformiert bist, dann bist du grundlegend nicht relevant. Ich möchte da noch fast etwas hinzufügen. Aber es ist dieses neue Calvinistentum ist sehr verbreitet in viele Denominationen hinein. Durch zahlreiche begabte Prediger und Theologen wurde dieses reformierte Gedankengut eingeleitet durch Martin Lloyd-Jones, J.I. Packer, James Montgomery Boyce, R.C. Sproul, John Piper und durch unseren Konferenz-Gastgeber John MacArthur. Viele dieser Männer haben großartige Dienste, hoch angesehene Dienste getan. Ligonier Ministries, Desiring God, 9 Marks. Und viele Verlage, The Banner of Truth, Crossway, Presbyterian and Reformed, Reformation Heritage, Reformation Trust. Das Ergebnis davon war ein außergewöhnliches Phänomen in unseren Tagen. Und es ist bekannt in unserer Zeit als jung, unruhig und reformiert. Es gibt sogar ein Buch davon. Und diese Generation ist nun junge Menschen in ihren 20er, 30er Jahren, die festhalten an einer kalvinistischen Weltsicht und einer reformierten Christologie und Soteriologie und Pneumatologie. Und durch dieses Wiederaufleben ist eine Vermischung von zwei Strömungen eingetreten. Der eine Strom ist der historisch-biblische Calvinismus, aber der andere Strom ist ein Nebenfluss der calvinistischen Theologie und der geistlichen Erfahrung. Und das Ergebnis davon ist ein neuer Hybrid, der bekannt ist als charismatischer Calvinismus, der festhält an der starken reformierten Soteriologie, aber zugleich festhält an charismatischen Erfahrungen. Und dieser eine Fluss ist nun Dieser eine Strom hat nun dazu geführt, dass es Menschen gibt, die zwar reformiert sind, aber die in Sprachen reden, die an der gesunden Feste, an der gesunden Lehre festhalten, aber zugleich auch am prophetischen Wort festhalten, die an dem Wort der Erkenntnis oder an Wundern und Heil, an Wunder und Heilungen festhalten. Ich spreche über brillante, sichtbare Menschen. Ich bin einer dieser Menschen, der daran glaubt, dass Zeichen und Wunder ihre Gültigkeit von heute haben. Und da ist einer der gegenwärtigen Leiter sagte, und ich zitiere ihn: Ich bin der Meinung, dass Zeichen und Wunder und geistliche Gaben in 1. Korinther 12, Vers 8 bis 19 Gültigkeit für heute haben. Sogar, dass sie erwünscht sind und anzustreben sind. Er fährt weiter und sagt, dass dieser sehr anerkannte Leiter: Zeichen und Wunder sind ein zweitrangiges Zeugnis der im Wort seiner Gnade, und es beinhaltet Wunder, Glaube, Heilung. Das bringen wir in Zusammenhang mit Zeichen und Wunder. Und es gibt offensichtlich Rechtfertigung für Zeichen und Wunder, dass sie fortsetzen, bis Jesus wiederkommt. Das war das Zitat eines anerkannten Bibellehrers heute. Und derselbe Pastor sagt, dass die Liste der Gaben Wunderheilungen und so fort und so weiter und so fort beinhaltet. Und dass sie von gegenwärtigen Erfahrungen nicht ausgeschlossen wird. Er sagt, die Gabe der Wunderheilung ist bis heute noch nicht weggenommen worden. Er sagt, Zungenrede ist eine Gabe. Ich sehe keinen Grund, dass es sich etwas geändert hat in der Geschichte der Gemeinde. Ein weiterer sehr bekannter Gemeindegründer sagt, es gibt keinen Fehler. Ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist spektakulare Gaben gibt, einschließlich Prophezeiung, Heilung und Wunderheilung. Ich danke Gott für das Spektakuläre, wo immer und wann immer es in Wahrheit geschieht. Ein anderer sehr bekannter Pastor sagt, und er ist bekannt für seine calvinistisch reformierte Soteriologie, schreibt, ich habe erst kürzlich prophetische Träume erhalten. Gott zeigt mir die Zukunft. Eine Gabe der Unterscheidung überkommt mich gelegentlich. Nicht immer, aber manchmal. Und manchmal, wenn ich aufstehe, um zu predigen, dann sehe ich die Person vor mir und ich sehe, wie sie vergewaltigt oder missbraucht wird, und dann halte ich sie fest und sage: Sieh zu, ich habe diese Vision, lass mich darüber reden. und er beansprucht zu sagen, es ist alles wahr. Und diese theologischen Position des Zusammenfließens von reformierter Theologie mit charismatischer Theologie, die sind heute in der reformierten Gemeinde weitestgehend ignoriert und willkommen geheißen. Wir heißen diese Männer gut, ohne ihre Position auf sie einzugehen. Und ich glaube, es gibt keinen, der besser geeignet wäre, sich an diese charismatischen Calvinisten zu richten, außer Johannes Calvin selbst. Johannes Calvin, er hatte zu seinen eigenen Zeiten, war er einer Krise gegenübergestellt, in der Menschen Visionen hatten. Und wir werden sehen, wie Calvin diesen Dingen gegenübertrat. Wir werden aus Calvins Kommentaren und Calvins Büchern sehen und sehen, wie er gegen sie geschrieben hat. Lasst uns mit der Krise beginnen, der Calvin gegenüberstand. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Es ist dieselbe Krise, die wir heute führen, die aufgezeigt wurde durch Dr. MacArthur. Es ist dieselbe Krise, die Johannes Calvin und die anderen Reformatoren im 16. Jahrhundert führten. Als leitender Reformator war Calvin derjenige, der alles, was die Gemeinde konfrontierte ihn letztendlich. Sie sahen an ihn hoch. In seinem Dienst in Genf hat Calvin eine charismatische Krise geführt gegen zwei unterschiedliche Gruppen. Die erste Gruppe sind die Anabaptisten, die Wiedertäufer, und die zweite Gruppe sind die Libertiner, auch Wüstlinge genannt. Die Wiedertäufer ist eine komplexe, weit verbreitete Gruppe von vielen Untergruppen. Einige von ihnen sind sehr gut. Und einige dieser Gruppen halten an der Wahrheit fest, wie du und ich, dass die Gemeinde durch wahre Gläubige aufrechterhalten wird, dass es eine Unterscheidung geben sollte zwischen Staat und Gemeinde, dass die Taufe für erwachsene Gläubige ist. Sie haben vieles richtig verstanden, aber sie haben auch vieles falsch verstanden. Und es gab Elemente in der Wiedertäuferbewegung, und es begann, dass sie abdriften in Bezug zum Heiligen Geist. Und sie begannen, dass sie Träume sahen und Visionen sahen und ekstatische Erfahrungen haben, private Offenbarungen haben, emotionale und mystische Ereignisse durchlebten. Und Johannes Calvin musste diesem in seinen Tagen gegenüberstehen. Und dann gab es die Libertiner, die Wüstlinge. Sie waren wahrscheinlich unter dem großen Schirm der Wiedertäufer, aber sie waren sie missbrauchten jegliche christliche Freiheit. Sie legten alle Einschränkungen von richtig und wahr ab. Und Calvin nannte sie 100-mal gefährlicher als die katholische Kirche selbst. Sie sind durch fleischliche Impulse getrieben gewesen. Und sie haben neue Offenbarung der Schrift hinzugefügt. Sie waren unzufrieden mit der Schrift selbst und mit der Einfachheit des Evangeliums. Und weil sie die Schrift zur Seite setzten und weil sie ihren inneren eigenen Impulsen folgen konnten, was den Heiligen Geist betraf, legten sie in Antinomianismus. Das heißt, sie waren gegen jegliches Gesetz, sie waren gegen jegliche Ordnungen Gottes. Sie, um es einfach zu formulieren, sie lebten in Immoralität. Und sie die sie waren bekannt für ihre Vulgarität, für ihre Irdischheit. Sie haben die Grenze zwischen richtig und falsch verwaschen. Einige von ihnen zogen sich in zerrissenen Kleidungen an und sie wollten nicht gegen die Sünde kämpfen, sie strebten nicht danach, Heiligkeit zu erreichen. Und die anderen Reformatoren in der Schweiz, sie begannen Calvin anzuschreiben. Sie begannen John Calvin anzuschreiben in Bezug auf die Libertiner, auf war Benjamin Bragg und Warfield, der Calvin als den Theologen des Heiligen Geistes nannte. Neben all seinen anderen Errungenschaften in der Theologie ist er bekannt als der Theologe des Heiligen Geistes. Und Warfield, der bekannte Princeton-Theologe, sagte: Es ist wahrscheinlich, dass Calvin der größte Theologe ist, der zu der Lehre des Heiligen Geistes beigetragen hat. Warfield schreibt, die Institutio ist eine Abhandlung über Gott, den Heiligen Geist, der sündigen Menschen bekannt gemacht wird. Was uns vielleicht verwundert, ist, dass das charismatische Chaos nicht neu ist. Es wurde bereits im 16. Jahrhundert missbraucht. Auch im 17. Jahrhundert mit den Puritanern, womit die Puritaner konfrontiert wurden. Johannes Calvin, er schwieg nicht über den Dienst des Heiligen Geistes. Viele der reformierten Leiter, die offen sind gegenüber charismatischen Praktiken, würden gut daran tun, wenn sie zu den Füßen Calvin sitzen und von ihm gelehrt werden würden. Nun, ich möchte nun zu der Korrektur kommen, die Calvin erwartete. Johannes Calvin steht als die bekannte Figur als der Theologe der Jahrhunderte statt. Vielleicht war er der Theologe, den Gott der Gemeinde gab. Er war ein theologischer Genie. Philipp Schäff schreibt, Calvin war ein exegetisches Genie erster Klasse. Seine Kommentare sind bekannt für seine Originalität, für seine Tiefe, für seine Echtheit. Calvin war der König der Kommentatoren. John Murray, der Präsident von Westminster Seminary, sagte, Calvin war der Exeget, er war der Exeget der Reformation. Und er war in erster Reihe der biblischen Exegeten jeglicher Zeit. Nun, was ist nun die Kritik von Johannes Calvin an diesem neuen Hybriden des charismatischen Calvinisten? Ich möchte durch die Institutio durchgehen und sehen, wie Johannes Calvin die Libertiner behandelt hat. Und Und ich kam zu der Feststellung, dass es vielleicht hilfreicher ist, wenn ich diese Zitate visuell für euch vor Augen legen würde. Ich möchte mit dem Amt des Apostel beginnen. In Calvins Kommentar über Matthäus 10, Vers 1 macht Calvin deutlich, dass das Amt eines Apostel ein zeitliches Apostelamt war. Es ist nicht ein fortwährendes Amt. Einige calvinistische Charismaten behaupten, dass sie Apostel sind und dass sie fortschreiten in dem Apostelamt. Und das ist schlichtweg falsch. Gott gab die Apostel der Gemeinde, damit sie die Grundlage der Gemeinde sind, damit die Gemeinde auf sie aufgebaut wird. Aber man legt das Fundament nur einmal in dem Projekt, in der Bauphase. Und die restliche Bauzeit ruht alles auf diesem Fundament. Man legt nicht das Fundament für das zweite, dritte und vierte Etage, sondern man legt das Fundament ein für alle Mal zu Beginn. Und Calvin verstand dies. Er verstand, dass Gott die Gabe der Wunderheilung den Aposteln gab, um sie als einzigartige Boten Gottes zu bezeichnen, die die Botschaft direkt von Gott bekamen und dass sie Autorität über die Gemeinde haben, nämlich mit ihrer Offenbarung. Und so begann auch Paulus seine Briefe, Paulus Apostel Jesu Christi. Alle sollten wissen, dass das, was in diesem Brief steht, göttliche Autorität hat über jegliche Zeit hinweg. In Matthäus 10, Vers 1, da sagt Calvin Folgendes. Die Berufung der Apostel wird hier zu uns beschrieben. Es ist sehr richtig zu beobachten, dass Jesus hier nicht von einem fortwährenden Apostelamt spricht, sondern von einem zeitlichen Predigen. Und dann fährt er fort, um das zu beschreiben. Um die Wunder zu, und beschreibt die Wunder als ein Siegel der Apostel. Calvin war überzeugt davon, dass das Apostelamt beschränkt war auf das erste Jahrhundert. Und die Zeichen und Wunder waren dazu gegeben, diese neue Botschaft zu bestätigen. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 spricht Calvin über das Empfangen des Heiligen Geistes. Und da sagt er, wir haben ihn empfangen, und er spricht von der Gabe des Heiligen Geistes, damit wir mit in Sprachen reden oder damit wir Propheten werden, damit wir die Kranken heilen oder damit wir wundervoll wirken, sondern es, die Gabe des Geistes, ist uns gegeben zu einem besseren Gebrauch, damit wir glauben in unserem Herzen zur Rechtfertigung und dass unsere Zungen dahin gebracht werden zur Bekenntnis. Die Gabe des Heiligen Geistes ist uns nicht gegeben, damit wir in Zungen sprechen, sondern damit wir mit unserer Zunge bekennen, dass Jesus der Christus ist. Calvin legt diesen Fall offen. Wir kommen zu der Gabe der Wunder. Und er glaubt, dass das eine Gabe ist, die aufgehört hat. Und von dem öffentlichen Wirken von Calvins wissen wir, dass Calvin der Ansicht war, dass die Gabe der Wunderheilung zur Zeit der Apostel aufgehört hat. In der Ausgabe von 1536 sagt Calvin, und ich habe es erwähnt, es gibt 5 Ausgaben von Calvin, in der Ausgabe von 1536, die erste Ausgabe, sagt, und in dieser Ausgabe ist sehr beachtenswert, dass er Christ ist dass er erst 2 Jahre gläubig ist. Und nach diesen 2 Jahren schreibt er diese Eröffnung. Und er schreibt Folgendes. Diese wunderwirkenden Kräfte, die durch das Auflegen der Hände weitergegeben wurden, hat aufgehört. Und sie waren nur dazu gegeben, für eine Zeit da zu sein. Denn es war richtig, in den Augen Gottes das Predigen des Evangeliums und des Reiches Christi durch außergewöhnliche Zeichen zu erleuchten. Calvin argumentiert dafür, macht den Punkt, dass die Gabe der Wunderwirken aufgehört hat und dass die Priorität des Wortes Gottes und das Predigen des Wortes Gottes nun im Vordergrund steht. Wenn wir vorspulen zu der letzten Ausgabe der Institutio, dann schreibt er dort 5 Jahre vor seinem Tod, in dem Rom, und er bezieht sich auf Rom, in dem sie Wunder von uns erwarten, handeln sie unehrlich. Denn wir bringen kein neues Evangelium, sondern erhalten dieses Evangelium, dessen Wahrheit und deren Wunder, die Jesus und seine Jünger getan hatte, dienten. Nun beachtet, was Calvin sagte. Diese Wunder begleiteten das Offenbaren des Geheimnisses Christi. Und wurde nun dieses Geheimnis bekannt gegeben, dann gibt es keine Notwendigkeit, um diese Botschaft weiter zu bestätigen. Und Calvin betonte nun, dass es unmöglich ist, von ihm zu erwarten, es ist unmöglich, von ihm Wunder zu erwarten. Er sagte, wenn von mir erwartet wird, dass ich diese Wunder wirke, dann müsste ich mit einem neuen Evangelium herankommen. Und Calvin sagte, nein, wir haben dieselbe alte Botschaft und das ist die Kraft Gottes zur Errettung in dem Evangelium Jesu Christi. Calvin sagte, sie erwarten Wunder. Und dabei sind sie so töricht und so falsch. Und in seinem Kommentar kommt er zu Markus 16, Vers 17, das der letzte Teil des Markus-Evangeliums ist. Und was Calvin über diese Dinge sagt, die in Markus 16, Vers 17 gesagt sind, sagt er, wo es heißt, dass diese Dinge sie begleiten werden, dass sie in Sprachen reden werden. Und Calvin sagt Folgendes und erklärt es, obwohl Christus nicht ausdrücklich sagt, dass diese Gaben fortwährend sind in seiner Gemeinde, ist es sehr wahrscheinlich, dass Wunder nur verheißen würden für eine bestimmte Zeit, um das Evangelium zu begleiten. Ich denke, dass der Grund, warum Wunder designt wurden, ist das Evangelium. Und er betont immer wieder, dass es zu Beginn, dass am Anfang waren, dass es diese Wunder nur für eine Zeit gegeben wurden. Und dass die Wunder nur zu Beginn des Baus der Gemeinde gegeben wurde. Calvin sagt, dass die Realität, die sie fordern als Evangelium, hat, es ist einfach Torheit. Und dann fährt er fort und sagt in demselben Text von Markus 16, Vers 17, dies, und er spricht von denen, die von sich sagen, dass sie Wunder bewirken, von den Wiedertäufern und den Libertinern, dies ist die offene Tür für das Eintreten Satans. Dies ersetzt nicht nur die Wahrheit, sondern gibt vor, dass Wunder die mit Wahrheit begleitet wird. Calvin würde den reformierten Theologen und Leitern heute sein, die involviert sind in Charismatik, und er würde ihnen sagen, ihr öffnet Tür und Tor eurer Gemeinde für Calvin schickt hier eine ernüchternde Warnung, dass die Täuschung Satans, dass für die Täuschung Satans Tür und Tor aufgemacht wird und dass sie nun darin gefangen genommen werden, was nicht von dem Heiligen Geist gewirkt ist. In Apostelgeschichte 14, Vers 3 gibt Calvin sehr detailliertes, lehrt Calvin sehr detailliert über diese Dinge. In Apostelgeschichte 14, Vers 3 heißt es, dass der Herr es zuließ, dass Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschah. Und Calvin beschreibt, der Herr, Gott bezeugte das Wort Gottes durch Wunder. Diese Wunder geschahen, damit dem Wort Gottes die Echtheit bekräftigt wird. Was Calvin hier sagt, ist, dass das Wort Gottes und der Geist Gottes nie getrennt werden voneinander. Was der Geist Gottes tut und das Wort Gottes tut, ist immer in Einklang. Der Heilige Geist tut nie etwas ohne das Wort Gottes. Der Heilige Geist, der Autor des Wortes Gottes ist, der Heilige Geist, der Lehrer des Wortes Gottes ist, ist derjenige, der in Partnerschaft arbeitet mit dem Wort, das er geschrieben hat. Und Calvin betont nun, Benjamin Franklin sagt, es ist unlogisch, Wunder zu erwarten, und er spricht von Johannes und er zitiert Johannes Calvin, Wunder zu erwarten, wo es kein neues Evangelium gibt. Das, was Gott getan hat in Judäa, in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt, ist genügsam für jede Generation, für jeden Ort und für jede Zeit. Das Evangelium muss nicht wieder bekräftigt werden. Und bezüglich der Sprachenrede sagt Calvin sehr deutlich, dass die Gabe der Sprachenrede im ersten Jahrhundert aufgehört hat. Und er spricht in seinem Kommentar in Apostelgeschichte 10, Vers 44 folgendes. Und Calvin schreibt, die Gabe der Sprachenrede und andere ähnliche Dinge haben aufgehört vor langer Zeit in der Gemeinde. Aber der Geist des Verständnisses und der Wiederherstellung ist nach wie vor am Werk. Was er sagt, ist, dass der Heilige Geist im ersten Jahrhundert die Gabe der Sprachenrede gegeben hat, die dann aufgehört, aber der Heilige Geist ist heute in der Welt immer noch am Werk, durch das, indem er die Wiedergeburt bewegt. Und nun wendet sich Calvin dem Thema zu, dass man neue Offenbarung oder Prophetie empfängt. Und in Jesaja 30, Vers 1 sagt Calvin in seinem Kommentar, es möge beobachtet werden, dass hier zwei Dinge verbunden werden. Das Wort und der Geist Gottes. Im Gegensatz zu den Fanatikern, die nach Orakeln und versteckter Offenbarung suchen und streben, ohne das Wort. Was Calvin sagt, ist, dass Gott den Geist und das Wort zusammengefügt hat und die Wiedertäufer und die Libertiner, die trennen es voneinander. Ich war in Gemeinden, wo der Pastor auf die Kanzel steht und er sagt, schlag die Bibel auf und schlag mit mir Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes auf. Und die Leute hören nicht zu. Aber wenn der Pastor dann sagen würde, wisst ihr was, wenn heute war ich auf dem Weg hierher und Gott hat zu mir gesprochen, dann wären Leute viel aufmerksamer. In seinem Kommentar über Apostelgeschichte 21, Vers 9 schreibt Calvin etwas sehr Ähnliches über Offenbarung. Und er schreibt, durch dieses Mittel, nämlich offenbarende Prophetie, und diese Fußnote möchte ich machen, Calvin versteht Prophetie in zwei unterschiedlichen Ebenen, so wie John MacArthur es versteht. Es ist Prophetie als Voraussagen und Prophetie als Bekanntmachen. Und er sagt, durch dieses Mittel, nämlich offenbarende Prophetie, macht Christus die Schönheit des Beginns des Evangeliums. Prophezeiung ist nun seit vielen Jahren, Prophezeiung hat seit vielen Jahren aufgehört. Offenbarende neue Offenbarung sollte nur für eine kurze Zeit anhalten. In anderen Worten, wenn man Leuten sagt, dass die Offenbarung Calvin sagt, wenn es neue Offenbarung gibt, dann ist es keine richtige Offenbarung, es ist keine wahre Offenbarung. Calvin sagt, dass dieser Prozess der Offenbarung nur für eine kurze Zeit andauern sollte. Denn wir wissen, dass als diese Fähigkeit weggenommen wurde, dass es Propheten gab, die gehirnkrank waren, indem sie behaupteten, dass sie neue Prophezeiung hatten. Calvin argumentiert dafür, dass die Vollkommenheit der Offenbarung in und mit Jesus kam und mit den Aposteln, die er eingesetzt hat. Und die Fülle von dem, was Gott von uns will, dass die uns nun gegeben ist und dass sie ein für alle Mal den Heiligen überliefert worden ist. In Römer 12, Vers 6 fährt Calvin fort, über die Prophezeiung zu schreiben. Calvin sagt, dass gewöhnliche Geistesgaben wie Barmherzigkeit üben, diese werden durch die ganze Kirchengeschichte fortgeführt werden, aber nicht diese wunderwirkenden Gaben. Und dasselbe sagt er in Hebräer 1, Vers 1 und 2. Dass, wo Gott sagt, dass neue Offenbarung nicht erwartet werden soll, sondern dass in Christus die schlussendliche Schlussfolgerung gekommen ist. Wenn man sagt, dass man neue Offenbarung erwartet, würde man letztendlich ausdrücken, dass Jesus nur eine teilweise Offenbarung gebracht hat. Calvin sagt, die vollkommene Offenbarung ist in seinem Sohn gegeben, der kam als der größte Prophet, der als der beste Ausleger kam, der alle Worte geredet hat, die Gott von ihm wollte, die er weitergegeben hat, die er seinen Jüngern weitergegeben hat, und dem muss nichts hinzugefügt werden. Wenn wir in der Institutio von Calvin zu demselben Thema etwas lesen, in Buch 9, Kapitel 1, Calvin hat einen Abschnitt, wo er darüber spricht, über solche, die falsches Verständnis vom Heiligen Geist haben. Und er spricht über diejenigen, die die Schrift verlassen haben. Denn alles, was sie wollen, ist, sie wollen nicht die Schrift studieren, sie wollen nicht graben, sie wollen nicht die Schrift auslegen. Sie wollen nicht ihr Verständnis sich dem Wort Gottes unterordnen. Sie sind nicht willig, hart zu arbeiten, sondern sie wollen einfach, dass Gott in sie reinkommt und ihnen sagt, was sie zu tun haben. Diejenigen, die die Schrift verlassen haben, sollten als solche angesehen werden, die von Fehlern hinweggetragen wurden. zwei Passagen später in dieser selben, im selben Abschnitt über die Institutio sagt Calvin Folgendes. Buch 9, Abschnitt 3, sagt er, es ist ein Abschnitt, der übertitelt ist mit Wort und Geist gehören unzertrennlich zusammen. Durch eine gegenseitige Verbundenheit hat der Herr die Gewissheit seines Wortes und seines Geistes zusammengeführt, damit die vollkommene Religion des Wortes in unserer Gesinnung bleibt und scheint. Er sagt somit letztendlich aus, dass Gott seinen Geist geschickt hat, um durch Wunder sein Wort zu bestätigen. Im zweiten Buch sagt Calvin Folgendes. Das Dies bleibt sicher. Die vollkommene Lehre hat ein Ende gebracht für alle Prophetie. Es gibt viele weitere Zitate, aber ich denke, die Zeit ist am besten ausgekauft, wenn ich zu dem komme, was ich eigentlich sagen will in der Zusammenfassung. Der Punkt ist, denke ich, deutlich gemacht worden. Ich würde euch noch gerne seine Abhandlung über die Wiedertäufer und gegen die Libertiner aufzeigen. Und vielleicht stellt jemand die Frage, warum kann man die Wiedertäufer einfach nicht alleine lassen? Und dann darauf antwortet Calvin, selbst ein Hund bellt, wenn er seinen Herrn angegriffen sieht. Wie kann ich ruhig sein, wenn Gottes Wort besiegelt ist? Wie kann ich schweigen, wenn Gottes Wort besiegelt ist? Ich denke, er versteht gut, was Calvin zu sagen hatte, dass seine Kritik gegen die Charismatik, gegen den Missbrauch in seinen Tagen, um es kurz zu fassen in seinen eigenen Worten, ist töricht, vergänglich und falsch. Es hat keinerlei Realität. Es macht Tür und Tor auf für die Verführung Satans. Es verändert die Wahrheit in Torheit. Es ist Torheit. Es geht über das Wort Gottes hinaus. Es bringt den Zorn Gottes hervor. Es bringt Menschen dahin, dass sie über das geschriebene Wort Gottes hinausgehen und ihren eigenen Illusionen folgen. Für Calvin ist ein charismatischer Calvinismus ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst. Ich möchte dies zusammenfassen. Ich möchte damit schließen, mit der Überzeugung, mit drei Überzeugungen von Calvin. Ich habe euch wahrscheinlich zu viel Zitate gegeben, die ihr niederschreiben könnt, aber ich möchte im Kurzen zusammenfassen. Was würde Calvin zu dieser gegenwärtigen Generation sagen? Und die Antwort darauf ist das, was er seiner eigenen Generation bereits gesagt hat, nämlich Punkt Nummer 1, die Exklusivität der biblischen Autorität. Versteht Folgendes, wenn es gibt nur einen Strom der Offenbarung und das ist die Bibel. Entweder es ist sola scriptura, ein einziger Weg der Offenbarung, oder es gibt zwei Wege. Und Calvin vergleicht es mit der katholischen Kirche. Sie wollten das Wort Gottes und ihre eigenen Überlieferungen und Traditionen. Zwei verschiedene Wege. Es gibt das Wort Gottes und er vergleicht es mit... Und Calvin sagt, es gibt nur einen Weg der Offenbarung durch die ganze Gemeinde und das ist sola scriptura, es ist das geschriebene Wort Gottes. Calvin lehrt, dass dieses offenbarte Wort die einzige Quelle ist, deren wir uns bedienen. Wir dürfen nichts darüber hinzufügen. Gott begann und multipliziert seine Gemeinde nur durch das Mittel des geschriebenen Wortes Gottes. Das ist, was Calvin den charismatischen Calvinisten heute sagen würde. Es gibt keine zwei Ströme der Offenbarung. Es gibt nur einen. Zweitens, der zweite Punkt ist die Priorität der biblischen Lehre. Calvin glaubte, dass der eine Strom der biblischen Offenbarung zu dem biblischen Auslegen verpflichtet, zum biblischen Predigen verpflichtet. Zwei Ströme der Offenbarung verwässert biblisches Predigen. Zwei Ströme von biblischer Offenbarung untergraben biblisches Predigen. Es gibt nur einen Strom, in dem die Offenbarung Gottes zu uns kommt, und das ist das geschriebene Wort Gottes. Und drittens und letztens würde Calvin dieser gegenwärtigen Generation von charismatischen Calvinisten sagen, dass die Einheit, er würde ihnen die Einheit des Wortes und des Geistes lehren. Es gibt nur einen Fluss, einen Strom der Offenbarung und dieser ist gebunden an das Wort und den Geist. Zwei Ströme der Offenbarung trennen das Wort von dem Geist. Zwei Ströme der Offenbarung trennen das Wort von dem Geist und den Geist von dem Wort. Der Geist ist nur dort am Wort, wo das schriftliche Wort Gottes gelehrt wird, wo es ausgelegt wird. Der Geist wirkt durch das geschriebene Wort Gottes. Das ist, was Johannes Calvin gelehrt hat und was er immer noch redet und lehrt. Ich möchte Johannes Calvin einmal mehr zum Schluss kommen lassen. Möge der Pastor alles tun durch das geschriebene Wort Gottes. durch das er ein fortwährender Verwalter Gottes ist. Möge er das göttliche Wort Gottes ihm gehorchen. Möge er den Leib Christi auferbauen. Möge er dadurch, durch dieses Wort Gottes, das Reich Satans zerstören. Möge er all dies in Einklang mit dem Wort Gottes tun. Die Schafe ernähren, die Wölfe umbringen, unterweisen, ermahnen, binden und lösen. Wenn wir eine Reformation in unseren Tagen sehen wollen, dann müssen wir einzig und allein dem schriftlichen Wort Gottes hingegeben sein. Amen. Lasst uns schließen mit Gebet. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Schatz des geschriebenen Wortes, den du uns gegeben hast. Wir danken dir für die ganze Niederschrift von 1. Mose bis Offenbarung, die 66 Bücher des Kanons der Schrift, die ausgehaucht sind durch dich, durch menschliche Autoren, auf drei Kontinenten, durch drei verschiedene Sprachen, durch unterschiedliche Lebensumstände. Und dennoch hast du so vollkommen perfekt diesen ganzen Prozess bewahrt, dass es nur einen Leib der Wahrheit gibt, dass es nur eine Art der Errettung gibt, dass es nur einen Plan für die Zeitalter gibt, dass es nur einen Standard für Moral gibt, dass es keine Widersprüche gibt in deinem Wort, dass es das reine Wort Gottes für uns ist und für jeden, die es hören. Ich bitte, dass du diese Flamme in uns entzündest, dass wir Christus erheben, dass wir Christus verherrlichen, Christus verkündigen in dieser Welt. Und ich bitte, dass du fortschreitest, das Werk vollzuführen, das du in diesen Tagen begonnen hast. Wir beten dies im Namen Jesu Christi, unserem souveränen Herrn und Retter. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.